Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute mit der Folge zum Thema Gott lieben, wie geht das? Jemanden zu lieben, das hört sich leicht an, aber Gott lieben, was bedeutet das? Und wie machst du das? Und ist Gott zu lieben dasselbe wie Jesus zu lieben? Und warum ist es vielleicht doch nicht so leicht, wie das auf den ersten Blick scheinen mag? Darum geht es in dieser Folge und ich steige direkt ein. In der Bibel steht, dass Gott zu lieben das erste und das höchste Gebot ist. Und im Alten Testament finden wir dieses Gebot im 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5. Ich zitiere nach der Elberfelder Übersetzung. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Wir schauen uns als erstes mal an, welches Wort, das ist immer ganz nützlich, wenn man die Bibel liest und gerade nicht weiterkommt oder da tiefer eintauchen will, dass man sich fragt, okay, was steht eigentlich im Originaltext? Und im hebräischen Original wird das Verb ahav verwendet und das bedeutet allgemein lieben, Zuneigung haben, treu anhängen. Also es wird für die Liebe zwischen Mann und Frau verwendet, für Freundschaft, aber auch für diese Bundesliebe zu Gott, um die es ja im Alten Testament geht. Also hier wird eigentlich dieses Verb ahav im Sinne von treuer, ganzer Hingabe verwendet. Also sich ganz hingeben, treu sich jemandem hingeben. Im Neuen Testament lesen wir von dem obersten Gesetz, Gott zu lieben, an verschiedenen Stellen, zum Beispiel in Matthäus Kapitel 22, Verse 36 bis 40. Ich lese mal vor. Ein Pharisäer fragt Jesus: Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Es gibt noch Parallelstellen dazu in Markus 12, 30 und Lukas 10, 27, wenn du das nochmal nachlesen möchtest. Und wenn wir uns jetzt fragen, okay, was steht denn im Griechischen? Da steht ja nicht das hebräische Wort, sondern ein anderes. Und das hast du vielleicht schon mal gehört, dass es im Altgriechischen viele so Bedeutungsabstufungen gibt. Also viele Begriffe werden nicht mit einem einzigen Wort ausgedrückt. Also da gibt es viele Begriffe, für die wir nur ein Wort haben. Aber im Altgriechischen gibt es ganz viele verschiedene Begriffe, die ja mit mehreren fein abgestuften Wörtern eben ausgedrückt werden. Und als Jesus hier antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen oder du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, da benutzt Jesus das griechische Verb agapao. Und im Deutschen oder auch im Englischen, im Französischen haben wir nur ein Wort für Liebe, nämlich Liebe. Und im Altgriechischen gibt es ganz viele. Also es gibt agape. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Agape, agape, ich weiß nicht, wo die Betonung ist. Und damit ist eine selbstlose, hingebungsvolle Liebe gemeint, also so ähnlich wie dieses hebräische Ahav. Und Agape wird eben oft im Neuen Testament für Gottes Liebe verwendet. Dann gibt es noch Philia, das bezeichnet eher Freundschaft oder Zuneigung unter Gleichgestellten. Dann gibt es Eros, das ist eher so die leidenschaftliche, erotische Liebe und so ein Begehren. Dann gibt es Storge, das ist natürliche Zuneigung, besonders wird es im Familienkontext verwendet, also zwischen Eltern und Kindern. Und dann gibt es noch andere Wörter, die eher Zuneigung oder Wohlwollen meinen. Also Agape ist eine Liebe, hinter der nicht nur ein Gefühl steckt, sondern auch eben Entscheidung, Hingabe und Treue sind damit gedacht. Und wenn wir das einfach mit unserem deutschen Begriff Liebe übersetzen, dann können wir das leicht missverstehen, was eigentlich gemeint ist mit Gott lieben. Weil im Deutschen ist Liebe ein Sammelbegriff. Wir sagen lieben, wenn wir zum Beispiel von Partnerschaft sprechen, also von romantischer Liebe. Wenn wir von Freundschaft sprechen, also sowas sagen wie ich hab dich lieb. Oder früher als in den 90ern, als ich Kind war oder Jugendliche. Da haben wir überall HDGDL drauf geschrieben, die Abkürzung von hab dich ganz doll lieb. Oder für die nicht so engen Freundinnen gab es auch HDL, hab dich lieb. Das wird auch für Familie verwendet, also Mutterliebe, Vaterliebe. aber auch für sowas, ja, Hingabe vielleicht allgemein gesagt, Liebe zur Natur, Liebe zu Tieren, Liebe zu, weiß ich nicht, Bergen, Meer, was auch immer. Oder sogar für Vorliebe, also Liebe zum Kaffee oder so. Aber im Grunde genommen schwingt bei Liebe, wenn wir das Wort verwenden, meistens sowas Erotisches mit, also Eros, dieses griechische Wort, also eher romantische, leidenschaftliche Liebe oder eben Philia, also dass man über freundschaftliche Liebe spricht. Und wenn jemand so sagt, ich liebe dich, dann denkt man zuerst an Partnerschaft und dann vielleicht an Freundschaft. Aber in der Bibel ist das Verständnis von Liebe anders. Weil in diesem biblischen Gebot im 5. Buch Mose, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und so weiter. Und die Wiederaufnahme im Neuen Testament, die ich vorhin aus Matthäus vorgelesen habe, ist eben Agape gemeint. Und das ist eine Liebe, die nichts mit Leidenschaft zu tun hat oder mit Sympathie, sondern mit einer Liebe, die aus Treue, aus Hingabe besteht. Gehorsam und Willensentscheidung spielen da eine große Rolle. Also bei der biblischen Liebe geht es um die ganzheitliche Ausrichtung auf Gott. Es geht nicht um irgendein Gefühl wie Verliebtheit oder jemanden toll finden oder so. Oder sich zu jemandem hingezogen fühlen. Und deswegen gibt es da, wenn man von Gott lieben spricht, so diese Gefahr der Fehlinterpretation. Weil unser deutsches Wort Liebe eben viel emotionaler und gefühlsbetonter klingt als das, was das griechische oder auch das hebräische Wort eigentlich meint. Also die Bibel meint nicht, dass wir eine erotische Beziehung zu Gott haben sollen oder auch nur irgendwie eine Beziehung von Sympathie, sondern wenn die Bibel von Liebe zu Gott spricht, dann geht es um die bewusste Entscheidung, Gott sein Herz, seinen Verstand und sein Leben anzuvertrauen. Also zusammenfassend könnte man sagen, dass unser Wort Liebe weniger nah ist als Agape oder als an Eros oder Philia. Und deswegen ist es immer wichtig, beim ersten Gebot bewusst zu bedenken, dass mit Lieben eben nicht diese menschliche Gefühlsintensität gemeint ist, sondern eine treue, alles umfassende Hingabe an Gott. Also wenn du liest, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und so weiter, dann übersetzt das am besten so für dich mit treu, mit mich treu Gott hingeben, alles, mich allumfassend hingeben an Gott. Oder auch, was ich auch sehr treffend finde, ist so ganzheitlich sich ausrichten auf Gott, sein Leben Gott anvertrauen, sein Leben Jesus geben. Also nochmal keine, es geht da nicht bei du sollst Gott lieben darum, dass man ein bestimmtes Gefühl gegenüber Gott hat oder irgendeine Art von romantischer Zuneigung. Es ist keine erotische Beziehung, sondern es geht darum, sich Gott hinzugeben, sich sein Leben ganzheitlich auf Gott auszurichten. Warum ist das jetzt das erste Gebot? Warum sollen wir denn überhaupt Gott lieben? Naja, Gott ist der Schöpfer von allem und er ist allmächtig, er ist weise und gütig. Er ist eigentlich der Inbegriff dieser Qualitäten. Also er hat die sozusagen erfunden und verkörpert sie vollkommen. Und Gott ist einzigartig, es gibt nur einen Gott. Und während wir begrenzt sind, ist Gott unbegrenzt. Und Gott hat eben die Ordnung geschaffen, in der wir uns befinden. Und auf der Grundlage dieser Eigenschaften wird dann auch, können wir verstehen, warum das passiert, was passiert, wenn wir uns von Gott abwenden und ihn eben nicht an die erste Stelle setzen. Weil dann entsteht eine Trennung des Menschen von Gott. Der Mensch fängt an, sich über Gott und die von ihm geschaffene Ordnung zu erheben. Der Mensch wird selbstherrlich, also er will selbst bestimmen, was gut und böse ist. Also dieser Baum, der Apfelbaum, wo dann Eva von essen wollte, dann ja, fand sie das verlockend, selber zu bestimmen, was gut und böse ist und sich eben nicht an die Vorschriften Gottes zu halten. Der Mensch will eben die Kontrolle übernehmen und er will im Grunde genommen Gott werden. Er will selbst entscheiden, was gut und richtig ist. Und das führt dazu, dass der Mensch sündigt, weil ja, wenn nicht mehr Gott an der ersten Stelle ist, wenn er nicht Gott mit seinem ganzen Herzen, seiner ganzen Kraft und seinem ganzen Verstand liebt, dann setzt er etwas anderes an die Stelle von Gott. Und das sind Götzen. Also er kommt mit dieser Lehre im Grunde nicht klar, weil der Mensch ist auf Gott hin geschaffen, um mit Gott in Beziehung zu sein. Und wenn dann eben dieser Schöpfer nicht an erster Stelle steht, dann setzt der Mensch zwangsläufig etwas anderes an die erste Stelle. Und das kann natürlich nie so gut sein wie Gott. Und die Folge davon ist, dass alles ins Ungleichgewicht gerät. Das sehen wir in der Bibel, die ersten Beispiele, da fängt es sofort an, damit dass Kain seinen Bruder Abel tötet aus Neid. Die Menschen werden immer böser. Deswegen will ja Gott alle außer Noah vernichten mit der Arche Noah, dann Sodom und Gomorra und so weiter. Also das ist ja so eine ewige Geschichte von einem Ungleichgewicht und einer Disbalance, dadurch, dass der Mensch sich eben von Gott immer wieder trennt. Wenn umgekehrt allerdings Gott an erster Stelle ist, also wenn wir ihn lieben, wenn wir uns ihm hingeben, unser Leben an ihm ausrichten, dann geht es uns gut, weil dann haben wir den Frieden Gottes, dann sind wir in Freiheit, in einer positiven, guten Freiheit. Dann hat unser Leben Sinn und wir sind in diesem Prozess der Heiligung, wo wir Gott immer näher werden oder immer ähnlicher werden. Und dann geht es nicht nur uns gut, sondern auch den Menschen um uns herum. Und es geht der Gesellschaft oder Gemeinschaft, in der wir uns befinden, gut, weil dann insgesamt Ordnung und Liebe regieren über uns und über unsere Beziehungen, die wir zu anderen Menschen haben und unsere Gemeinschaft. Und das ist eben das Ideal, das Gott im Grunde genommen geschaffen hat. Wie liebe ich denn jetzt Gott? Also wir, am Anfang, als ich über Agape gesprochen habe, habe ich ja gesagt, das ist keine romantische Beziehung oder irgendein Gefühl. Aber was ist es denn dann genau? Also wie mache ich denn das jetzt mit dem Gott zu lieben? Also nochmal, das Zitat aus dem 5. Buch Mose: Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft. In Matthäus steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Und dann gibt es noch, ja, aus Markus und Lukas, das lese ich nicht vor, das ist so ähnlich. Also im hebräischen Text wird gesagt, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Und in Markus und Lukas wird dann noch etwas dazugenommen. Ich lese mal beispielhaft Markus 12,30 vor. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Also da kommt das Denken noch dazu. Und das ist interessant, weil im hebräischen Text steht ja nur Herz, Seele, Kraft. Und in Markus und Lukas steht noch Herz, Seele, Denken, Kraft. Und das liegt daran, jetzt haben nicht die wurde nicht im Alten Testament einfach das Denken rausgenommen, weil es nicht wichtig ist oder so, sondern im hebräischen Herz, da steckt das Denken schon mit drin. Weil das hebräische Wort Herz bedeutet mehr als einfach nur Gefühle oder Emotionen, wie wir das jetzt verstehen würden. Wir denken bei Herz an Gefühle. Und im Neuen Testament wird eben der Verstand ausdrücklich zusätzlich aufgeführt, um Missverständnisse zu vermeiden. Ich habe davon auch schon in der Folge Ich fühle mich von Gott entfernt gesprochen. Hier noch eine ganz kurze Zusammenfassung, also was diese Teile überhaupt meinen. Also Herz, Seele, Kraft und Denken, das ist kein ontologisches Modell des Menschen, das sagt, wie der Mensch ist, aus welchen Teilen wir irgendwie bestehen, sondern es handelt sich eher um ein analytisches Modell, also eine sprachliche Hilfe zum besseren Verständnis, was der Mensch ist. Also der Mensch besteht nicht aus Herz, Seele, Kraft und Denken, aber er liebt mit seinem Herzen, seiner Kraft, seiner Seele und seinem Denken. Was bedeuten jetzt diese einzelnen Teile oder diese sprachlichen Differenzierungen? Also das Herz meint Wille, Gefühle und Gedanken. Also Wille, deine Entscheidung, deine Absichten, worauf du dich ausrichtest. Gefühle ist klar, Freude, Angst, Zorn und so weiter. Und dann eben auch noch die Gedanken, weil man im Hebräischen mit dem Herzen denkt. Das finde ich irgendwie ganz schön. Dann Seele ist dein ganzes Leben, das ist so deine Identität, was dich ausmacht, dein ganzes Sein. Also nicht nur irgendwie so Seele, was man sich vorstellt, wenn man stirbt, was dann irgendwie so in den Himmel fliegt, so als so ein seelisches, immaterielles Ding, sondern da ist eigentlich wirklich der ganze Mensch mit gemeint, weil Seele im Hebräischen bedeutet eigentlich ursprünglich Hals oder Kehle, also der Ort, wo man atmet. Und daraus entwickelt sich dann diese Bedeutung Atem oder Leben oder Lebewesen, Person. Also es ist nicht nur so ein inneres Ich, sondern die ganze lebendige Person, also Körper und Seele, Körper und Geist, also komplett alles, was du bist. Kraft ist so, was du tust, was du einsetzt, was du machst, deine Taten, deine Energie, deine Ressourcen. Verstand ist, was du denkst und was du erkennst, also dein Bewusstsein, deine Überzeugung, deine Entscheidung. Und wenn wir jetzt die Frage stellen, da sind wir ja immer noch, wie liebe ich denn jetzt Gott? Dann können wir natürlich praktischerweise diese Frage unterteilen. Es ist immer gut, Fragen aufzugliedern in einzelne oder Unterfragen. Und die erste Frage, ja, wie liebe ich denn Gott mit dem ganzen Herzen? Wie geht denn das? Und da würde ich, also ich nehme jetzt den Verstand nicht beim Herzen mit dazu, sondern ich halte mich an das Neue Testament und führe das einzeln auf. Deswegen hier mit Herzen nur Wille und Gefühle. Also wie sieht es denn aus, wenn ich meinen Willen auf Gott ausrichte? Da kann man, würde ich einfach sagen, naja, dass sein Wille, also Gottes Wille an erster Stelle steht und nicht das, was ich gut finde oder was ich mir so überlege. Darüber habe ich auch ausführlich in der Folge zum Hauskauf geredet, in der Doppelfolge. Entscheidungen treffen als Christ, wie erkenne ich Gottes Willen? Am Beispiel Hauskauf, das waren die Folgen 25 und 27. Oder auch, wie kann ich Gottes Führung erkennen? Folge 24. Also da habe ich relativ ausführlich darüber gesprochen. Deswegen gehe ich da jetzt nicht nochmal drauf ein. Und dann der zweite Teil von dem Herzen, wie dass man eben seine Gefühle auch auf Gott ausrichtet. Das ist ein bisschen paradox, weil das heißt vor allem, dass ich nicht meinen Gefühlen folge, also so den ersten Impulsen. Da habe ich dieses Buch schon öfters zu empfohlen, Faith is not a feeling. Ich verlinke das nochmal im Beitrag zu dieser Folge auf Mehr Himmel. Und neulich habe ich auch eine interessante Folge von Skip Heitzig gehört. Das ist eigentlich mein Lieblingspodcast, den ich immer gern höre. Ich finde, der hat wirklich gute Gedanken und formuliert das auch auf den Punkt und sehr bibeltreu. Und es gefällt mir wirklich sehr gut. Und er hatte eine Serie mit dem Titel The Bible Doesn't Say That, also die Bibel sagt das nicht, wo so Sachen übernommen werden, wo man immer das so üblicherweise auf die Bibel zurückführt, aber das steht eigentlich gar nicht in der Bibel. Und ein Punkt war, oder eine Folge, Follow Your Heart, also folge deinem Herzen. Und er geht darauf ein, warum die Bibel nicht sagt, du sollst deinem Herzen folgen, sondern warum es umgekehrt oft eine ziemlich schlechte Idee ist, das zu tun. Verlinke ich auch in den Shownotes, das ist interessant, hör dir das gerne mal an. Was soll ich dann machen, wenn ich nicht meinen Gefühlen folge? Naja, ich sollte mich lieber an das halten, was Gott sagt, was er mir verheißt, weil das ist ein sicherer Grund. Meine Gefühle sind kein sicherer Grund, weil die ändern sich ja ständig. Heute bin ich so drauf, morgen so, heute denke ich das und fühle das und morgen was anderes. Wenn ich zum Beispiel einen Zweifel habe, ja, einen Glaubenszweifel, und ich mich frage, ist Gott wirklich gut? Bin ich ihm wirklich wichtig? Ist er wirklich da? Dann kann ich natürlich da reingehen und mich von diesen Gefühlen, die daraus folgen, zum Beispiel, bin ich Gott wirklich wichtig? Wenn ich diesem Gedanken folge, dann werde ich hin und her schwanke ich hin und her wie ein Blatt im Wind und kann da schnell in irgendwelche verzweifelten Gefühle kommen. Aber wenn ich mich rechtzeitig bremse und denke, okay, ich lese mal in der Bibel nach, was da steht, bin ich Gott wirklich wichtig? Ich als einzelner Person, ich als Marion Schwenne, ich als Saskia, keine Ahnung, Meier oder Manfred Müller. Dann lese ich zum Beispiel im 139. Psalm, Verse 13 bis 14, du selbst hast mein Innerstes geschaffen, hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass ich so staunenswert und wunderbar gestaltet bin. Ich weiß es genau, wunderbar sind deine Werke. Und ja, dann haben meine Ideen von, ich bin nicht wichtig, ich bin einfach nur irgendein Zufall, keiner mag mich, keiner braucht mich und so weiter. Ja, und die Gefühle, die daraus entstehen, nämlich Verzweiflung, Traurigkeit, Einsamkeit, die lösen sich in Wohlgefallen auf, weil da steht was ganz anderes. Und genauso mit dem anderen, was ich als Beispiel genannt hatte für Zweifel. Also ist Gott wirklich gut? Dann kann ich zum Beispiel Jakobus lesen, 1,17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Gestirne, bei dem es keine Veränderung oder Verfinsterung gibt. Ja, dann Gott ist gut. Oder ist Gott wirklich da? Dann eins meiner Lieblingszitate Der letzte Satz aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 28, 20. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. So, dann haben deine Gefühle nicht mehr so viele Chancen und dein Zweifel, sondern das steht da, das ist das Wort Gottes und das gilt. Und dementsprechend ist ja auch interessant, dass die Gefühle, die daraus resultieren, ganz andere sind. Anstatt von Verzweiflung, Trauer, Sorge, Einsamkeit, vielleicht auch Wut, kommen ganz andere Gefühle, sowas wie Ruhe, Frieden, Freude, Sicherheit, Dankbarkeit, Zuversicht. Und ja, Unsicherheit, Angst und Zweifel haben dann eben keinen Platz mehr. Und das bedeutet es eben auch, meine Gefühle auf Gott auszurichten, nämlich sein Wort zu lesen und dementsprechend daraus meine Gefühle zu ziehen und nicht irgendwas Willkürliches zu denken und mich von meinen Gefühlen hin und her schleifen zu lassen. Der nächste Punkt, wie liebe ich Gott mit ganzer Seele? Ich hatte ja gesagt, mit Seele ist gemeint ja dein ganzes Leben, deine Identität, alles, was du bist. Man kann dann also sagen, dass es bedeutet, wenn du Gott mit ganzer Seele lieben sollst, dass du deine Identität an ihm ausrichten sollst, dass du deine Identität auch in seine Hände geben sollst. Und da gibt es ein tolles Lied. Ich weiß nicht, ob du das kennst, I am a child of God. Ja, das ist der Refrain. Ich glaube, das Lied heißt eigentlich No Longer Slaves. Und das ist ein tolles Video. Ich verlinke das auch in dem Beitrag zu dieser Folge auf Mehr Himmel. Da tritt der Interpret im Gefängnis auf und ich finde das immer so berührend, wie diese erwachsenen Männer, die wahrscheinlich ein hartes Leben hinter sich haben, da stehen und mitsingen und die Hände hochheben und eben sagen, dass sie keine Sklaven mehr sind, obwohl sie im Gefängnis sind und dass sie Kinder Gottes sind. Also schau dir das mal an, wenn du das noch nicht kennst, ganz tolles Video. Also was nicht richtig wäre, wenn du Gott mit ganzer Seele lieben willst, ist, dass du dir Fragen stellst in erster Linie, ja, wer bin ich, wie will ich sein, was sind meine Werte? Das habe ich ja schon öfters kritisiert, zum Beispiel in Bezug auf den Minimalismus-Leseplan von Joshua Becker. Ich verlinke auch nochmal die Folge, wo ich darüber gesprochen habe, in den Shownotes. Also gerade auch, mich hat das, deswegen kommt das so oft vor, weil mich das wirklich gewundert hat, dass ein ehemaliger Pastor sowas schreibt, dass es einfach nur darum geht, ja, was ist denn für dich gut, was sind deine Werte? Also dieses ganze Thema Selbstfindung, Persönlichkeitsentwicklung und das hört sich immer so an, als wäre das super individuell, aber wenn das in so einem säkularen Rahmen stattfindet, kommt doch sowieso immer bei jedem das Gleiche raus, beziehungsweise soll rauskommen. Da ist ja nicht viel Platz für Abweichung. Also ich glaube nicht, dass bei Persönlichkeitsentwicklung rauskommt, dass man, keine Ahnung, Hausfrau und Mutter wird, sondern man macht irgendwie keine Ahnung, verdient sein eigenes Geld und verwirklicht seine Pläne und Träume und Freiheit und Reisen und ja, Geld haben und keine Ahnung, solche Dinge. Oder sowas wie stolz zu sein auf seine Identität, also das kommt oft aus dieser queeren LGBTQ-Ecke, dass man sagt, ja, ich bin stolz auf das, was ich bin, in dem Fall ja homosexuell oder transgender oder was auch immer. Aber einfach, ja, stolz zu sein auf, also ich verstehe irgendwie den Sinn gar nicht so richtig, wie man darauf stolz sein kann. Also das sind auf jeden Fall nicht die richtigen Fragen, die man stellt, wenn man Gott mit seiner ganzen Seele lieben will, sondern man fragt, ja Gott, wer willst du denn, dass ich bin? Wie soll ich für dich sein? Und dann ihn auch darum zu bitten, ja, mach mich so, wie du mich haben willst. Also es ist nicht diese, wer bin ich, was ist mir wichtig, ich denke mir alles selber aus, ich bin der Gott in meinem eigenen Leben, sondern eine Haltung, wo du klein bist, wo du demütig bist, wo du mit deren Händen vor Gott stehst und wo du keine Ansprüche stellst, irgendwie ich bin aber so und so, deswegen steht mir das zu oder so, sondern du bist eben voller Dankbarkeit und voller Liebe im Sinne von Hingabe, Hingabe an Gott, weil er dich so geschaffen hat, weil er weiß, was gut für dich ist, weil du ihn bestimmen lässt, wie du sein willst, wie er dich haben will, wie er dich gedacht hat. Das nächste, mit all meiner Kraft. Wie liebe ich Gott mit all meiner Kraft? Also Kraft ist ja logisch ja das, was du tust, was du einsetzt. Und in Matthäus 6,33 steht, sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. Also Gott mit all deiner Kraft zu lieben, bedeutet, dass du deine Taten, deine Ressourcen für ihn und für sein Reich einsetzt. Und ich würde sagen, damit ist eigentlich im Grunde genommen gemeint, dass du dienen sollst. Also in deiner Familie dienen, in der Gemeinde, in der du dich befindest, in der Welt um dich herum. Dieses, ja, liebe deinen Nächsten, dass du nicht nur auf deinen Nutzen schaust oder deinen weltlichen Nutzen, sondern dass du eben versuchst, Jesus nachzufolgen. Und dazu gehört auch, dass du ein Leben im Geist lebst, wie Paulus so schön schreibt, und nicht im Fleisch. Also, dass du dich vom Heiligen Geist auch erneuern lässt. Du bekommst dann ein neues Herz und dadurch wächst auch die, oder bekommst du die Frucht des Geistes, wie in Galater 5, 22 bis 23 steht, berühmte Stelle mit der Frucht des Fleisches und Frucht des Geistes. Ich zitiere, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Und ich möchte dir nur zwei Beispiele nennen, wie sich das in Taten zeigt. Also zum Beispiel, dass du geduldig bist, dass du niemanden anschreist, weil dir alles zu viel wird. Ich habe das zum Beispiel früher oft getan, dann war mir alles zu viel. Dann habe ich angefangen, meine Tochter anzuschreien. Jetzt nicht täglich oder so, nicht wirklich oft. Ich bin eigentlich kein besonders jähzorniger Mensch. Aber doch ist mir das manchmal passiert, wenn mir alles zu viel war. Dann habe ich einfach um mich geschrien und nicht geschlagen, aber so, ja, es war mir einfach alles zu viel. Sondern sich stattdessen selbst zu beherrschen. Und der Grund, warum man oft so ungeduldig wird oder aus der Haut fährt oder ja sich auf einmal so abgrenzen muss von allem, weil einem alles zu viel wird, ist, glaube ich, dass man eigentlich denkt, man müsste noch dieses und jenes und irgendwas anderes machen und man hat eigentlich keine Zeit und man erzeugt in sich drin so einen Druck, weil man so ein, ich glaube, in gewisser Weise steht da so eine Fear of Missing Out dahinter, also diese FOMO. Und wenn man Gott mit seiner ganzen Kraft liebt, also seine Taten und seine Ressourcen für ihn einsetzt, sich ihm hingibt, dann kann man viel eher so eine Joy of Missing Out entwickeln, also dass man sich daran freut, dass man was verpasst, dass es einem egal ist, weil man hat ja schon alles. Man kann eigentlich ja nichts verpassen, wenn man in Gott ist und wenn man sich vom Heiligen Geist leiten lässt und eben dieses Leben im Geist führt und nicht im Fleisch. Das andere Beispiel hat auch mit Ausdauer oder Dranbleiben zu tun, also dass man nicht aufgibt, wenn es irgendwie anstrengend wird. Und in Hebräer 12, 2 steht, lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der vor uns liegt. Also das ist auch so etwas, dass man nicht, ja, dass man einfach dranbleibt an dem, was man tut und dass man nicht nach bei der ersten Schwierigkeit sofort aufhört. Vielleicht hast du ein schwieriges Verhältnis zu deinen Eltern und du versuchst einfach, ja, den Dinge zu verzeihen oder deinen Groll zu überwinden oder ja, einfach die Beziehung zu denen zu verbessern. Aber die verhalten sich eben noch genauso, wie sie sich früher verhalten haben. Und du merkst, dass sich das auch immer wieder triggert. Aber dass du dann einfach da dran bleibst, dass du betest, dass du die Bibel liest, um dich zu festigen in dem, was du da tun möchtest. Und ja, dass du einfach nicht sofort aufgibst, sondern dass du das einfach in deinem Herzen trägst, diesen Wunsch, ihnen zu vergeben und eine Harmonie in dieses Verhältnis zu bringen, auch wenn dir Unrecht geschehen ist zum Beispiel. Dann der letzte Punkt, wie liebst du denn Gott mit deinem Denken? Und da würde ich sagen, das bedeutet, dass du dich mit deinem Verstand an Gott ausrichtest. Der Verstand ist ein ganz wichtiges Instrument. Das ist nämlich eigentlich das Instrument, das uns hilft, Gottes Wahrheit zu erkennen und auch das Instrument, mithilfe dessen wir unseren Zweifel überwinden und ja, uns eben entschließen, nicht unseren Gefühlen zu vertrauen, wie ich schon gesagt habe, und ihnen zu folgen, sondern seinem Wort. Also das machen wir nicht mit unserem Herzen oder so, sondern das machen wir mit unserem Verstand. Also wenn mir jemand etwas sagt, das mich irgendwie zweifeln lässt oder mich triggert oder Neigungen des Fleisches wachruft, sowas wie Neid oder Eifersucht oder Eigennutz, dann ist es meine Verantwortung als Christ, meinen von Gott gegebenen Verstand zu nutzen, um das Gesagte eben zu hinterfragen. Und mir dann die Frage zu stellen, stimmt das mit biblischen Prinzipien oder mit dem biblischen Maßstab überein? Ist das in einer Linie mit der Nachfolge Jesu? Also wird es den Maßstäben von Liebe, Wahrheit und Demut gerecht? Hatte ich auch in der Folge mit dem Hauskauf drüber gesprochen. Und wenn das nicht so ist, dann kann ich mich Kraft meines Denkens gegen diese Gedanken, gegen diese Urteile, gegen das, was da gesagt worden ist, entscheiden. Und das mündet eben in die Erneuerung des Denkens, nämlich, dass ich meine Gedanken nicht nur prüfe an der Bibel, an dem Vorbild Jesu, sondern dass ich meine Gedanken auch umformen lasse durch Gottes Wort. Also das ist mit dieser Hingabe gemeint. Ich lasse mich von Gott formen. Und ich lasse meine alten Gedanken durch neue ersetzen. Ich lasse mir meine Festplatte sozusagen neu bespielen oder ich lasse neu auf mein weißes Blatt Papier, das mein neues Leben in Jesus ist, neu schreiben. Das ist auch das, was ich vorhin meinte mit der Ausdauer in Bezug zum Beispiel auf das Verhältnis zu deinen Eltern. Du lässt dich von Gott formen und du bist dabei ausdauernd. Du vertraust darauf, dass Gottes Timing richtig ist, dass er dir, ja, dass er die Zeit dir gibt, die du brauchst. Und dass das alles so geschieht, wie es zu deinem Besten ist, wenn du eben in ihm bleibst. Und dazu passt gut, was Paulus in Römer 12,2 schreibt. Und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Jetzt möchte ich noch kurz eingehen auf die Frage, gibt es denn einen Unterschied zwischen Jesus lieben und Gott lieben? Also es gibt keinen Gegensatz dazwischen. Im Johannesevangelium 10, 27 bis 30 steht, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben, sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Also wer Gott liebt, liebt auch Jesus und wer Jesus liebt, liebt auch den Vater. Also es gibt keine verschiedenen Arten von Liebe, sondern es ist dieselbe Hingabe an denselben Gott. Das kannst du auch nochmal nachhören. Da habe ich ausführlich drüber gesprochen in der Folge Gott, ja, aber warum Jesus? Das war auch in zwei Teilen, die Folgen 10 und 12. Das ist dieselbe Art von Liebe, dieselbe Hingabe, aber Jesus ist ja der Zugang zum Vater. Im selben Evangelium, Johannes 14, 6 bis 7, steht, Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und erkennen bedeutet, also hier steht das griechische Wort ginosko, und das ist nicht nur wie in unserem Wort erkennen so ein intellektuelles Wissen, sondern das ist eher persönliches Verstehen, Erfahren, eine Beziehung haben. Und das entsteht eben, indem wir Gott bzw. Jesus lieben, indem wir uns ihm hingeben und uns an ihm ausrichten. Man könnte also auch sagen, dass sich unsere Liebe zu Gott daran zeigt, dass wir Jesus nachfolgen. Also nachfolgen im Sinne von ihm hingeben, uns an ihm ausrichten, mit unseren Handlungen auch. Dann das Letzte, was ich noch zu der Frage, gibt es einen Unterschied, Gott lieben oder Jesus lieben, sagen möchte, ist, dass es sich hier um eine konkrete Beziehung handelt. Im Alten Testament, da stand natürlich Gott lieben im Mittelpunkt. Und es war nicht so, dass Gott da irgendwie fern von den Menschen war oder distanziert, aber er war vermittelt eben durch das Gesetz, durch Opfer, durch Priester. Es gab einen eingeschränkten Zugang zu Beziehungen mit Gott. Da konnte nicht einfach jeder beten und bei Gott sein. Und im Neuen Testament ist das ganz anders. Da wird nämlich ja Gott selbst Mensch. Also Jesus war ohne Sünde, aber er hat ja gelitten wie wir. Und war eben Mensch mit allen Gefühlen, die wir auch haben. Und damit wird eben Gott unmittelbar. Er ist nicht mehr mittelbar, sondern er wird Mensch unter uns. Er wird greifbar und persönlich. Und damit können wir unsere Liebe, also im Sinne von Hingabe, Vertrauen, richten auf eine Person. Damit wird diese Liebe, diese Hingabe viel greifbarer und persönlicher. Das hat eben auch damit zu tun, dass wir nicht ein Prinzip lieben, irgendetwas Fernes, Vermitteltes, sondern eine Person, die Mensch geworden ist, die am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Und ja, das ist natürlich etwas ganz Besonderes, eine ganz greifbare und persönliche Liebe, wie gesagt. Deswegen, ja, Gott und Jesus zu lieben, das sind keine verschiedenen Sachen in irgendeiner Weise, sondern wie Gott ist, das wissen wir eben durch Jesus, weil Gott hat sich in Jesus gezeigt und die Liebe zu Jesus, die Hingabe, die Nachfolge Jesu ist ja eben der konkrete Weg, wie wir Gott lieben können. Jetzt möchte ich noch die Frage beantworten, wenn ich Gott liebe, liebt Gott dann auch mich? Die Frage ist eigentlich falsch herumgestellt, weil es ist natürlich so, dass Gottes Liebe zuerst da war, wenn man das so zeitlich formulieren kann. Zeitlich Aussagen in Bezug auf Gott sind immer ein bisschen schwierig, aber ja, Gott ist Liebe. Und er liebt uns nicht, weil wir irgendwie liebenswert sind oder weil wir was dafür tun, um uns seine Liebe zu verdienen, sondern Gott ist der Ursprung der Liebe. Also seine Liebe ist zuerst da, unsere Liebe ist die Antwort auf seine Liebe. Und das ist interessant, wenn man sich dann anschaut, wie Gottes Liebe zu uns im Alten Testament war und im Neuen Testament. Und ich hatte ja gesagt, dass für die, also wie wir Gott lieben sollen, dass da die Wörter Ahav im Hebräischen bzw. Agape im Griechischen verwendet werden. Und für Gottes Liebe zu uns werden auch dieselben Wörter verwendet. Und im Alten Testament würde ich sagen, ist seine Liebe eher geprägt, also zum Menschen durch die Wörter barmherzig, beständig, treu, also besonders dem Volk Israel gegenüber. Im 5. Buch Mose 7 bis 8 steht, ich zitiere, nicht weil ihr zahlreicher als die anderen Völker wäret, hat euch der Herr ins Herz geschlossen und ausgewählt. Ihr seid das Kleinste unter allen Völkern, weil der Herr euch liebt und weil er auf den Schwur achtet, den er euren Vätern geleistet hat. Deshalb hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich aus dem Sklavenhaus freigekauft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Also er hat Israel als sein Volk erwählt. Nicht, weil Israel irgendwie besser ist oder weil er es mehr geliebt hat als andere, sondern weil es eben sein Werkzeug ist, durch das die Welt gerettet werden soll. Das ist für uns oft, wenn man ganz neu anfängt, die Bibel zu lesen und da gar nicht so drin ist, dann fragt man sich, oder ich habe mich das auch immer gefragt, ja, warum denn jetzt Israel? Was hat es denn damit auf sich? Warum macht er das? Was ist daran so besonders? Aber ja, er macht es eben zu seinem Werkzeug, durch das die Welt gerettet werden soll. Und an Israel zeigt Gott, wie er ist. Also seine Eigenschaften werden da deutlich. Eben, dass er liebend, barmherzig, beständig und treu ist, wie bereits gesagt. Man könnte sagen, dass die ganze Geschichte Israels im Alten Testament eigentlich ein ständiges Wiederabfallen von Gott ist. Es gibt immer wieder einen Rückfall in Sünde und Götzendienst und dass sich das Volk Israel abkehrt von Gott. Aber Gott ist immer da, er richtet zwar auch, aber er verzeiht auch, er gibt immer neue Chancen, er lässt sein Volk nicht fallen. Und das macht er eigentlich bis zum Schluss des Alten Testaments, wo er dann schließlich Jesus, seinen Sohn, schickt, um die Kluft eben zu überwinden zwischen dem Menschen und ihm und um Zugang und dauerhafte Beziehung zu ihm zu geben. Deswegen, ja, im Alten Testament Gottes Liebe barmherzig, beständig, treu, und im Neuen Testament würde man eher sagen, dass sie opfernd, rettend und für alle ist. Johannes 3,16, das berühmte Zitat, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ein paar Zeilen vorher, 9 bis 10, darin offenbarte sich die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Also Gott liebt uns immer schon und will von uns auch geliebt werden. Und das nicht einfach nur, weil er es toll findet, geliebt zu werden oder so, sondern weil er es gut mit uns meint, wie ein Vater eben. Er weiß, dass wenn wir ihn an die erste Stelle setzen, wie ich ja vorhin gesagt habe, dass es uns dann gut geht. Und das will, ist ja das, was ein guter Vater für sein Kind sich wünscht, dass es dem Kind gut geht. Und deswegen hat er letzten Endes diese Kluft überwunden, diese Trennung zwischen Gott und Mensch, zwischen der Heiligkeit Gottes und unserer Sündhaftigkeit, weil Gott ist ja liebend und gerecht und beides zusammen in Kombination mit sündigen Menschen, das klappt halt nicht dauerhaft, sondern nur eben in diesem vorläufigen Rahmen, von dem ich sprach, also Opfer, Gesetz, Priester, weil wir in seiner Gegenwart nicht bestehen können, weil wir eben sündhaft sind und Gott ist heilig und das passt nicht zusammen. Und um diese Kluft zu überwinden, hat Gott eben seinen Sohn gesandt, der uns von unserer Sünde befreit und uns frei gemacht hat für die Beziehung, für ihn, mit ihm. Also auf den Punkt gebracht könnte man sagen, Gottes Liebe und Gerechtigkeit fanden Erfüllung in Jesus Christus. Das ist ja die gute Nachricht, das ist ja das Evangelium. Und diese rettende und befreiende Liebe von Gott ist jetzt für alle Menschen und nicht nur für das Volk Israel. Paulus schreibt im ersten Brief an Timotheus 2,4, er, also Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und die Liebe Gottes ist natürlich dieselbe im Grunde genommen im Alten und im Neuen Testament, weil Gott verändert sich nicht, er ist immer und ewig der Gleiche. Aber es werden andere Facetten betont. Und ich würde sagen, dass so ein, wenn man das runterbrechen würde auf einen gemeinsamen Charakterzug, wie diese Liebe beschrieben wird, was im Alten und im Neuen Testament gleich ist, dann ist es unverdient. Gottes Liebe ist unverdient. Das hat nichts damit zu tun, dass wir etwas leisten und dass er uns deswegen liebt, sondern er liebt uns einfach so, ohne dass wir etwas tun müssen. Und im Alten Testament sieht man das daran, dass Gott Israel erwählt und auch liebt als sein Volk, obwohl es schwach, klein und oft untreu ist. Und im Neuen Testament, dass Gott die Welt liebt und Menschen durch Christus rettet, obwohl sie Sünder sind. Und als ich den Text hierfür geschrieben habe, ist mir dieses Lied eingefallen, dass ich bin ja in einem katholischen Hintergrund aufgewachsen. Und da haben wir in der Schule oder ich weiß nicht, in den Kommunionsstunden oder in der Kirche, wie auch immer, oft dieses Lied gesungen. Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar groß. Und dann zeigt man so nach oben, so groß, was kann größer sein, so groß. Ein Kanon ist das, glaube ich, genau. Ja, ich verlinke nochmal ein YouTube-Video dazu, wenn ich eins finde. Eigentlich ein schönes Lied, ja. Also zusammengefasst, Gott liebt Gott denn auch uns oder lieben nur wir Gott und wie sieht Gottes Liebe aus? Also unsere Liebe zu Gott besteht in Hingabe, in Vertrauen und Gehorsam. Währenddessen, also es sind eigentlich zwei Seiten einer Medaille, könnte man sagen. Und Gottes Liebe zu uns ist eher so eine schenkende, tragende, rettende Liebe, auf die wir dann eben mit Hingabe, Vertrauen und Gehorsam reagieren. Also Gott liebt als Ursprung, wir lieben als Antwort. Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist Gott lieben und in seiner Liebe bleiben. Johannes 15, 9-10, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Also das Gebot, Gott zu lieben, das ist nichts, was du einmal machst und gut ist. Das ist etwas Beständiges, das ist etwas Dauerhaftes. Das ist etwas, ja, du musst dich beständig und immer wieder Gott hingeben und dich und dein Leben an Gott ausrichten und gehorsam sein. Und dazu passt Johannes 15, 4-6. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Das ist kurz vor dem anderen Zitat, was ich vorhin gelesen habe. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Also du kannst dir nicht einmal vornehmen, okay, ich mache jetzt dieses und jenes und Herz und Kraft und alles abgehakt und dann kannst du dich darauf ausruhen, wie der Mann, der die gute Ernte hatte und dann alles in die Scheune bringt, beziehungsweise noch eine neue Scheune baut und sich dann entspannt. So funktioniert das nicht. Für einige Menschen ist es immer ein Kampf, für andere auch nicht. Die würden nicht sagen, es ist ein Kampf, aber es ist eine beständige Anstrengung schon. Und wenn du diese beständige Anstrengung in Kauf nimmst, dieses, man könnte auch, ja, wie Jesus sagt, mein Joch auf sich nehmen und ihm nachzufolgen, wenn du das tust, wenn du diese Anstrengung in Kauf nimmst, dann vertieft sich deine Liebe gegenüber Gott. Und im Umkehrschluss spürst und erfährst du auch immer tiefer seine Liebe zu dir. Und ich glaube, das ist das, was eine Frau aus der Kirche nach meiner Taufe zu mir gesagt hat. Die hat gesagt, ja, das ist erst der Anfang, sondern es wird immer besser werden. Ich glaube, das ist das, was sie damit gemeint hatte. Und ja, wenn ich das nicht mache, wenn ich nicht in Gott bleibe mit meiner Liebe und Hingabe, in diesen ganzen Aspekten, Herz, Seele, Kraft und Verstand, dann entgeht mir eben seine Liebe, dann ist sie mir nicht bewusst. Um dir mal ein Beispiel zu geben, zum Beispiel, natürlich liebt Gott nicht nur mich, sondern er liebt zum Beispiel auch meine Mutter. Aber meine Mutter glaubt nicht an Gott und deswegen spürt sie seine Liebe nicht, deswegen kennt sie seine Liebe nicht. Und weil sie die nicht kennt, ist sie auf sich gestellt. Für sie hat nur dieses eine Leben, das ist nach dem Tod vorbei. Sie hat nur die weltlichen Dinge. Und sie kennt dementsprechend auch den Frieden nicht, den Gott schenkt. Sie kennt nicht die Freiheit, die er gibt. Sie weiß nicht, wie schön das auch sein kann, nicht die Kontrolle zu haben oder haben zu müssen über sein Leben, sondern auf einen Vater, einen mächtigen, einen guten, einen allumfassenden Vater zu haben und auf ihn vertrauen zu können, seine Sorgen bei ihm ablegen zu können. Und da gibt es dieses schöne Lied, da gibt es ein schönes Bild, dass man sich zu seinen Füßen setzt und sich bei ihm anlehnt und drink from the cup of in your hands. Ich glaube, so ähnlich. Das Lied fängt an, the more I seek you, the more I find you, the more I need you, the more I love you, irgendwie sowas. Ich verlinke das auch in dem Beitrag zu dieser Folge auf dem Himmel, dann kannst du dir das anhören, wirklich ganz schönes Lied. Und das erfährt man eben nicht, wenn man Gott nicht liebt, wenn man sich ihm nicht hingibt, wenn man ihm nicht sein Leben anvertraut. Was ich jetzt in dieser Folge gar nicht behandelt habe, ist die Frage, was hat denn eigentlich die Liebe Gottes und dieses Gebot, dass wir Gott lieben sollen, mit der Nächstenliebe zu tun. Aber darüber mache ich mal eine andere Episode, weil das ist schon ganz schön lang geworden. 52 Minuten. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn dir der Podcast gefällt, wenn du gut findest, was ich mache, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mich mit einer Spende unterstützt. Du findest die Angaben, wie du spenden kannst, immer in den Shownotes und auch auf www.mehr-himmel.de. Du kannst einen Betrag deiner Wahl einfach auf mein belgisches Konto überweisen oder per PayPal spenden. Ich freue mich sehr über deine Unterstützung. Gib dem Podcast auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer du den hörst und hilf mir, die frohe Botschaft von unserer Rettung durch Jesus, durch Gott zu verbreiten und an andere Menschen weiterzugeben, die das so sehr brauchen, aber gar nichts davon wissen, dass es existiert. Also vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Deine Marion.